In der heutigen Folge geht es um die Kurskapriolen bei den Edelmetallen, Stichwort Kevin Warsh. Außerdem liefert Big Tech weiterhin sehr gute Ergebnisse, Fokus dort, CapEx und Cloud. Zudem gibt es eine bemerkenswerte Partnerschaft eines Coesfelder Unternehmens mit einem Fußball-Bundesligisten zu vermelden.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Sutrop
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, René, wir haben heute Dienstag, den 3. Februar. Schauen wie gewohnt zunächst einmal auf die letzte Woche, eine Woche, die es echt mal in sich gehabt hat, gerade wenn wir gleich über die Rohstoffmärkte sprechen. Aber blicken wir zuerst auf die Aktienmärkte.
Da war es doch einigermaßen passabel und ruhig, ja, ne?
Genau, also sieht man auch an den Indexständen leichte Verluste. Wenn ich den DAX jetzt mal nehme, minus 1,45% in der letzten Woche. Allerdings muss man sagen, jetzt gestern ordentlich in die Woche gestartet, auch heute Morgen schon wieder mit grünen Vorzeichen. Ich hatte mir gestern Morgen noch um 24.200 Punkte notiert. Jetzt stehen wir schon wieder fast bei 25.000 Punkten. Knapp 25, also sehr, sehr robust. Gerade gestern Nachmittag nochmal zugelegt. Die amerikanischen Indizes letzte Woche, S&P 500 leicht im Plus, plus 0,34%. Und der Nasdaq hat leicht verloren, minus 0,21%. Aber wie du sagst, alles in allem, gerade wenn wir das gleich in den Kontext zu den Rohstoffen einmal stellen,
genau.
An und für sich eher ruhig sogar gewesen. Ja.
Ja, genau. Wir saßen ja gestern Morgen auch in unserer wöchentlichen Runde zusammen und haben darüber diskutiert, gesagt, ist Panik im Markt? Nee, im Aktienmarkt ja gar nicht, war eher auf der Rohstoffseite, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
Man sieht es auch am Volatilitätsindex. Der jetzt auch nicht so wahnsinnig dramatisch angezogen hat. Also da ist es eher noch besonnen, wie dort agiert und reagiert wird. Und wie gesagt, wir sind sogar sehr, sehr ordentlich in die Woche gestartet. Sowohl in Deutschland als auch die amerikanischen Indizes haben gestern sehr, sehr ordentlich performt. Ja.
Das könnte vielleicht ein Grund sein, den ich jetzt hier mitgebracht habe. Es wurden PMIs aus den USA gestern bekannt gegeben zum verarbeitenden Gewerbe, die über der Wachstumsschwelle von 50 lagen, sogar bei 52,6. Das ist ein Anstieg von 4,7 Punkten gegenüber Dezember. Und das war so nicht erwartet worden. Das wurde mit unter 50 gerechnet. Und das ist auch das erste Mal seit 12 Monaten, dass der Wert wieder über dieser Gewinnschwelle von 50 liegt. Also von daher gute wirtschaftliche Kennzahlen aus den USA wird mit Sicherheit dann auch ein Grund gewesen sein, warum die Märkte eher positiven Rückenwind hatten. Dann hatten wir in der letzten Woche noch die FED-Sitzung. Es war eher ein Non-Event. Der Zinssatz ist bei der Spanne von 5,25 zu 5,5 geblieben. Und ja, keine Zinssenkung, keine Erhöhung. Es wird dann nach Datenlage entschieden. Das hat der Markt aber auch so erwartet. Dann gab es noch zwei weitere Themen, die ich nochmal gerne mitgebracht habe und ansprechen wollte. Wir hatten ja in der Vergangenheit hier häufig über die Circular Economy gesprochen, dass die AI-Unternehmen mit sich Deals machen, Nvidia, OpenAI und wie sie alle heißen, Oracle. Haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle kritisch gesehen, auch in den Thesen Anfang des Jahres dann auch als These 2026 aufgestellt, dass man das beobachten muss. Und jetzt kam es auch dazu, dass Jensen Huang, also der CEO von Nvidia, den Deal mit OpenAI in Frage gestellt hat. Ein Deal 100 Milliarden US-Dollar wäre der größte in der Firmengeschichte gewesen. Das ist noch nicht ganz klar, wie die Geschichte ausgeht, aber zumindest ist es erstmal in Frage gestellt worden. Verträge wurden da seinerzeit auch nicht unterschrieben und da sieht man schon, dass da Drive drin ist und vor allem OpenAI auf diese Deals ihr Geschäftsmodell auch aufgebaut hat. Und da muss man schauen mit Blick nach vorne, wie es da weitergeht. Also Ende offen, zumindest mal in Frage gestellt.
Das ist ja mal wieder ein Thema, dass bei OpenAI vielleicht immer das Geld auch knapp werden könnte. Deswegen ja auch der Börsengang wahrscheinlich im Frühjahr diesen Jahres wird bestimmt ein absolutes Highlight, was die Börse angeht, in diesem Jahr auch werden.
Absolut. Perfekte Überleitung, weil wir haben noch einen zweiten Kandidat für ein IPO in diesem Jahr, SpaceX. Und da gab es jetzt eine Kooperation von den zwei Unternehmen von Elon Musk, XAI und SpaceX, die eine Kooperation vereinbart haben. Und da soll die KI-Firma von Elon Musk Zugriff auf SpaceX-Daten haben und die Infrastruktur herstellen mit den KI-Modellen. in erster Linie, glaube ich, geht es da um Geld, geht es um die Kohle, weil XAI massiv defizitär unterwegs ist und SpaceX dann diesen Börsengang in diesem Jahr plant, sodass dann von der Seite Geld in die andere Richtung gespült werden kann. Und ja, das kam gestern noch als Information raus, dass dort eine Kooperation stattfindet.
Wieder mal auch Wahnsinn, was er da so mitgeteilt hat. Die nächste Vision vielleicht nach den E-Autos, insgesamt nach Raketen, die ja wieder landen können. Also ich meine, jeder, der die Bilder gesehen hat, hat ja irgendwie gedacht, boah, Science-Fiction. Ja. Sagt er jetzt noch mal deutlich mehr Satelliten ins All bringen zu wollen und dann die Rechenzentren dort oben aufzubauen, unter anderem, weil Sonne immer verfügbar ist und solche Dinge. Also da wird schon wieder universell gedacht quasi. Also
er malt natürlich auch schöne Schlösser, schafft es, glaube ich, ganz gut, auch seine Ideen zu verkaufen. Aber
viele der Ideen in der Vergangenheit hat er sie zumindest dann auch umgesetzt und angepackt.
Zwar zeitverzögert, aber irgendwann bringt er es auf die Straßen.
Ja, ne? Immer wieder belächelt. Zu Recht bestimmt auch in dem einen oder anderen Bereich, aber ja, wer weiß, wo es hinführt. Besiedlung, Mars und alles Visionen, die er ja hat.
Ja. Genau. Und dann habe ich noch ein letztes Thema mitgebracht und das war auch das Kernthema in der letzten Woche, dass Donald Trump Kevin Warsh als Kandidaten für das Amt des FED-Präsidenten ins Spiel gebracht hat. Warsh ist kein Unbekannter. Er war früher bereits Mitglied im Führungsgremium der US-Notenbank und gilt als Vertreter einer restriktiven Zinspolitik. Das war schon eine Überraschung, dass Kevin Warsh dann dort als Kandidat ins Spiel gebracht wurde. Das heißt, er steht eher für eine harte Linie, um die Inflation im Zaum zu halten und das notfalls auch auf Kosten von Wirtschaftswachstum. Ja, und warum setzt Trump ausgerechnet auf Warsh? Zum einen bringt Warsh viel Erfahrung mit, sowohl von der Wall Street als auch aus einer Zeit von der Fed. Und zum anderen genießt er in den konservativen Wirtschaftskreisen einen hervorragenden Ruf. Ja, und obwohl Trump eigentlich als Fan niedriger Zinsen gilt, bringt er mit Warsh einen Kandidaten ins Spiel, der dann tendenziell eher für höhere Zinsen steht. Und das ist schon ungewöhnlich und da hat sich Trump, glaube ich, schon in der aktuellen Gemengelage vielleicht auch anpassen müssen. Wer weiß das schon genau und setzt, glaube ich, dann jetzt eher stärker Wert auf die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen des Marktes.
Er war ja eher Außenseiter, der Warsh. Ja, aber ja, ist gut möglich, dass vielleicht auch innenpolitisch ein gewisser Druck da gewesen ist. Genau. Lieber Donald, komm, pass mal auf, der Dollar wird immer schwächer. Ja. Die Renditen der Staatsanleihen könnten steigen. Wir müssen so viele Billionen Dollar in diesem Jahr an Schulden auch verlängern. Ja. Lass uns da mal lieber auf Beständigkeit setzen, durchaus denkbar.
Das war mit Sicherheit dann auch ein Grund, warum die Aktienmärkte ja gar nicht groß in Mitleidenschaft gezogen wurden jetzt in den letzten Tagen, sondern eher dann die Assets, die in den letzten Wochen eigentlich nur eine Richtung kannten. Das waren ja die Rohstoffe, Edelmetalle, Gold, Silber. Also hier ist dann tatsächlich das Szenario jetzt in den letzten Tagen am Markt gespielt worden, dass die Fed versucht, ihre Unabhängigkeit zu wahren und in der jüngeren Vergangenheit hatten Marktteilnehmer eigentlich eher die Angst, dass Trump eine Marionette intronisiert und dann konsequente Zinssenkungen durchdrückt. Und das ist mit Warsh eher mal unwahrscheinlicher geworden, zumindest das, was wir bis dato wissen.
Ne? Ist ein interessantes Bild, ne? Dass jemand, der restriktiv ist, da würdest du ja sagen, die Aktienmärkte gehen eher unter Druck.
Genau.
Jetzt reagieren sie eher erleichtert im gewissen Maße. Ja, wahrscheinlich ist es genau das, was du sagst, Unabhängigkeit der Zentralbank steht dann über vielleicht kurzfristig weniger Liquidität oder sonstigen mehr.
Genau, richtig.
Was wahrscheinlich auch richtig ist, ja.
Du kommst auf die Auswirkungen.
Ja, genau. Genau, Aktien haben wir jetzt thematisiert. Im Bereich der Rohstoffe, eben schon mal gesagt, da war die Bewegung durchaus etwas stärker. Wobei, muss ich auch sagen, wenn ich hier Gold nehme, auf Wochensicht letzte Woche, minus 1,8%, hört sich erstmal auch nicht dramatisch an.
Ist doch nichts passiert, oder?
Weil wir eben bis Donnerstag eine super, super starke weitere Rallye im Gold und im Silber natürlich auch gesehen haben. Aber dann kam der Freitag und da eben mit der Nominierung von Warsh als womöglich zukünftigen FED-Präsidenten wurde dann doch Gold relativ stark entsprechend abverkauft, weil einer der Treiber war eben im Bereich Gold ja auch dieses Thema Notenbank wird unabhängiger, man kann nicht mehr in die Fiat-Währung vertrauen und dieses Narrativ hat sich dann womöglich etwas verschoben. Gold, Silber wurden daraufhin stark abverkauft, wahrscheinlich der ein oder andere, der gesagt hat, komm, auf dem Niveau, wir waren bei 5.600 Dollar, die Feinunze, lockt man auch mal einen Gewinn ein.
Plus dann wird es auch eine kleine Lawine gegeben haben, ne, dass dann Marktteilnehmer falsch positioniert waren.
Algorithmen, ne? Dann gibt es auch so eine Art Kettenreaktion. Richtig. Und dann sind wir irgendwo mit 11% im Minus im Gold rausgelaufen. Das und
Silber härter, ne?
Ein Drittel verloren. Ein Drittel, echt schon eine Bewegung, die man, glaube ich, so vor einer Woche in der Intensität nicht für möglich gehalten hätte, wenngleich irgendwo ja schon viele gesagt haben, nach dem starken Anstieg ein gewisses Durchatmen dann auch normal. So ist es dann auch gekommen. Ja,
ich glaube aber, wenn man uns dann fragt und ins Big Picture sieht, ist es, glaube ich, einigermaßen, also immer noch intakt, dass vielleicht, dass mal eine Kursreaktion kommt, ist klar gewesen, dass mal Gewinne mitgenommen werden. Haben wir, glaube ich, auch lang und breit drüber gesprochen, auch in der letzten Woche im Podcast noch. Wenn man eine Kerze sieht im Chartbild, dann ist es normal, dass es irgendwann mal abbröckelt. Aber dieser Debasement-Trade aus unserer Sicht hält ja auch weiterhin an.
Ist auch so. Und wie du sagst, 2024 super starkes Gold. Ja, 25 nochmal stärker. Jahresstart super stark. Dass da jetzt mal Gewinne mitgenommen werden, irgendwo auch normal. Und auch da, Gold, gestern Morgen habe ich es mir notiert, 4.554 US-Dollar, schon immer noch ein hoher Stand im Kontext der letzten Jahre. Wir sind heute Morgen schon wieder bei 4.910, also 2%, dann kratzen wir schon wieder an der 5.000-Dollar-Marke. Also unterm Strich sieht man genau, was du sagst, die Basement-Trade hält an und Gold wird schon wieder relativ stark nachgefragt und auch Silber, welches bis auf um den Bereich 77 Dollar gestürzt war von in der Spitze. Ich glaube, wir waren bei 130 Dollar. Also sieht man schon diese enorme Bewegung. Hat jetzt auch schon relativ deutlich wieder zugelegt. Ist auch schon wieder nahe der 90 US-Dollar pro Feinunze. Also von dem her, sieht man da schon wieder eine deutliche Gegenbewegung. Gut, das soweit einmal kurz zum Gold. Bitcoin, ja, Schwäche hält an der letzten Woche, muss man sagen. Bitcoin steht aktuell bei 78.650 US-Dollar. René, wir hatten gestern nochmal drüber gesprochen. Es gibt ja immer viele Gerüchte beim Bitcoin, dass womöglich der Gründer Satoshi Nakamoto Teil seiner Bestände veräußert hat. Ich glaube, belegbar ist es nicht.
Ist es nicht. Also über Social Media findet man den einen oder anderen Bericht, aber ich glaube, das darf man durchaus nochmal ganz groß in Frage stellen. Ja.
Ich glaube, wir haben wichtige Unterstützungslinien rein von der Charttechnik irgendwo um 74.000 US-Dollar. Gilt sicherlich nochmal im Blick zu behalten. Und ansonsten der Euro liegt, oder für 1 Euro bekommt man aktuell 1,18 Dollar. Also etwas weniger als in der letzten Woche. Wir waren da kurz über 1,20 auch gelaufen. Dollar ist, du hattest gesagt, mit Wash Stabilität dann auch in dem Umfeld wieder etwas fester geworden. Die amerikanischen Treasuries, die 10-jährigen 4,28%, leicht gestiegen zur letzten Woche. Die deutschen 10-jährigen Staatsanleihen sind seitwärts gelaufen, liegen bei knapp 2,9% aktuell. Ja, das zum ausführlichen Rückblick. Ist echt eine Woche gewesen, wo eine Menge los war. Ja. Ich würde sagen, ist weiterhin viel los, sind ja voll in der Berichtssaison. Wir gehen auch mal auf die Unternehmen rüber. Wir
sind, glaube ich, massiv am Peak. Ja. Hätten ein paar Hände voll Unternehmen hier mit reinnehmen können. Also wir haben uns jetzt für die Großen entschieden. Microsoft und Meta habe ich mit dabei. Also zwei der sogenannten Hyperscaler, Magnificent Seven. Und ich nehme es vorweg, beide Unternehmen haben nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil, beide Unternehmen haben richtig gute Zahlen veröffentlicht. Und dennoch haben die Aktien schon dramatisch unterschiedlich reagiert. Microsoft hat im zweiten Quartal starke Geschäftszahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um 16,7% auf 81,3 Milliarden US-Dollar. Das EBIT lag sogar überproportional um 20% auf 38,3 Milliarden zu. Die EBIT-Marge verbesserte sich deutlich. Der Gewinn je Aktie betrug 4,14 Dollar. Und im Cloud-Geschäft, speziell mit Azure, wuchs Microsoft um 38%, sogar mehr als erwartet. Die Erwartung, es war immer so eine Frage, was wurde erwartet, da war sich der Markt auch gar nicht sicher. Also zum Teil besser als erwartet ist das Cloud-Geschäft gewachsen, auch wenn das Wachstum unter dem Vorquartal lag. Und da kommen wir dann auch schon zu dem Haar in der Suppe. Flüsterschätzungen, wenn man darüber mal sprechen darf, haben mit mehr Wachstum im Cloud-Geschäft gerechnet. Und ein zweites kleines Haar in der Suppe sind die Ausgaben für Sachinvestitionen in den Ausbau der Data Center. Diese erreichten mit rund 29,9 Milliarden US-Dollar ein neues Hoch und belasteten dann logischerweise den Free Cashflow. Ja, und hier wird sich dann immer wieder die Frage gestellt, nach der Amortisationszeit dieser Investitionen, amortisieren sich diese Investitionen, diese CapEx, also in die Datacenter etc. Das ist die große Frage. Die Zahlen waren aber eigentlich durch die Bank sehr, sehr gut. Und was macht die Aktie? Ich habe es, glaube ich, gerade schon fast angeteasert. Sie stürzte regelrecht ab, also mehr als 10% Kurseinbruch. Und die DZ-Bank wertet diesen Einbruch als too much ein, bestätigte das Kaufurteil, reduzierte aber unter anderem wegen der höheren CapEx-Prognosen den Fair Value von 650 US-Dollar auf einen fairen Wert jetzt von 620 US-Dollar. By the way, der aktuelle Kurs liegt bei 482 US-Dollar. Also da ist durchaus noch Luft nach oben. Die DZ-Bank spricht dort von auch Kaufchancen. Ne?
Ja.
Ja, also Fazit, richtig, richtig gute Zahlen. Zwei Haare in der Suppe und 10% Absturz. Das entspricht auch einer sehr, sehr hohen Marktkapitalisierung. Bei Meta wurden, wie gesagt, auch ebenfalls richtig gute Zahlen veröffentlicht. Im vierten Quartal 2025 zahlreiche Rekorde aufgestellt. Der Umsatz stieg beeindruckend um 24% auf 59,9 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag mit 8,88 Dollar deutlich über den Erwartungen. Und auch der operative Cashflow erreichte mit 36 Milliarden neuen Höchststand. Der starke Fokus auf KI zahlt sich besonders bei den Werbeeinnahmen und bei den Nutzungszahlen aus. KI-basierte Produkte sorgen für längere Verweildauer der Nutzer und steigende monatliche Nutzerzahlen auf mittlerweile 3,8 Milliarden Nutzer, plus 7% zum Vorjahr. Also schon krasse Zahlen auch. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer stieg ebenfalls auf ein Rekordniveau. Also da wiederholen wir uns eigentlich von Quartal zu Quartal mit unseren Ausführungen.
Kompletter Wahnsinn.
Ja, es ist kompletter Wahnsinn, ne? Also gar nicht greifbar.
Halbe Welt irgendwo, ja. dann Services nutzt, ne, von Meta.
Ja. Und auch der Outlook nach vorne sehr, sehr positiv. Meta erwartet einen Umsatz von 55 Milliarden US-Dollar. Auch da wieder deutlich mehr als der Markt erhofft hatte, mit einer prognostizierten Wachstumsrate von etwa 30%. Also richtig, richtig gut. Und auch dort, das Unternehmen investiert weiter massiv in Rechenzentren und KI-Technologie. Die Sachinvestitionen sollen sich 2026 auf bis zu 135 Milliarden Dollar erhöhen. Also auch Wahnsinn, was dort in den Bereich KI gepumpt wird an Geld.
Irrsinnige Summen, ja.
Ja, ja, ich habe es mehrfach erwähnt, top, top Zahlen. Die Marktteilnehmer haben kein Haar in der Suppe gefunden und mit Bekanntgabe der Zahlen sprang die Aktie dann, anders als bei Microsoft, sprang sie um 10% an. Und auch hier ist die DZ-Bank mit ihrem oder bei ihrem Kaufenurteil geblieben, den fairen Wert leicht von 820 auf 830 US-Dollar angehoben. Der aktuelle Kurs liegt hier bei 712 US-Dollar. Auch dort noch Luft nach oben. Das zu diesen zwei Schwergewichten, Marco.
Ja, ich gehe einmal zuerst nach Deutschland. Ja,
auch ein Schwergewicht, ne?
Ja, ehemals sogar das größte Schwergewicht. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wir gucken auf die SAP.
In Europa meinst du?
In Europa und damit natürlich auch in Deutschland, genau. Die SAP-Aktie, letzte Woche auch Quartalszahlen präsentierte, also das Unternehmen SAP. Die Aktie hat daraufhin noch massiv an Wert verloren, bis zu 16% an einem Tag und mittlerweile auf 40% vom Hoch entfernt. Also da sieht man schon auch einen mittelfristigen Abwärtstrend in der Aktie. Kurs notiert auch relativ deutlich unter der 200-Tage-Linie. Und ich sagte, es ist insgesamt von allen DAX-Werten mit einer der am steilsten im Abwärtstrend befindlichen Werte. Umso höher vielleicht einzuwerten, auch im letzten Jahr, was der DAX gemacht hat mit seinen 22%. Auch SAP im letzten Jahr schon mit als damals noch größter Wert, minus 11%, ein sehr, sehr schwaches Jahr hinter sich hat. Genau, ich habe es jetzt mehrfach angeteasert. SAP ist jetzt nicht mehr das größte Unternehmen im DAX, wurde abgelöst von Siemens. Genau. Und Siemens sicherlich auch sehr, sehr hervorragend positioniert in verschiedensten Geschäftsfeldern, mischt aber auch im Thema KI ordentlich mit. Ist da vielleicht nochmal etwas breiter aufgestellt. Insgesamt muss man sagen, beide SAP, der operative Gewinn und der Umsatz im Gesamtjahr sind auch gestiegen. Aber Cloud, du hattest es gerade auch ein paar Mal erwähnt, René, das Cloud-Wachstum blieb hinter den Erwartungen zurück. Betriebsergebnis und Nettogewinn profitierten vom Wegfall hoher Restrukturierungskosten. Und es wurde sogar ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 10 Milliarden Euro bekannt gegeben, was ja eigentlich auch ganz gern gesehen wird. Bis 2027 soll das passieren. Aber ich sagte es gerade, die Entwicklung im Cloud-Geschäft wurde schon sehr, sehr enttäuscht aufgenommen, insbesondere im Bereich Current Cloud Backlog, CCB, der unter den eigenen Zielen und der Markterwartung geblieben ist. Wachstumsdynamik im Cloud-Bereich lässt darüber hinaus auch nach. Man sieht das, plus 19% im Quartal 4, in 27% sind es noch im Vorjahr gewesen. Also da sieht man eben diese verlangsamende Dynamik. man wächst noch, aber man sieht vielleicht auch, wie hart der Markt dann auch beurteilt. Dann reichen 19% nicht. Und insgesamt muss man sagen, die Analysten und Investoren zweifeln schon an der Erreichbarkeit der ambitionierten Cloud-Ziele. Auch eine DZ-Bank hat den Fair Value nochmal relativ deutlich gekappt. Der Wert steht auf Verkaufen bei der DZ-Bank. Vorher bei 210 Euro, aktuell 150 Euro.
Als vorher Fair auch Value. Schon bei Verkaufen gewesen oder jetzt abgestuft auf Verkaufen?
Vorher auch schon bei Verkaufen gewesen. Und aktuell liegt der Wert bei 178 Euro, also laut DZ-Bank so eine relativ ordentliche Downside, wenn man das so sieht. Ein Bereich, und das ist halt auch etwas, worunter Microsoft so ein bisschen leidet, dass man sieht, insgesamt die Softwareanbieter haben Probleme. Dieses Thema KI frisst Software, dass KI immer mehr Softwareanwendungen auch ersetzen kann, ist einfach ein Bereich, den kann auch eine SAP nicht wegdiskutieren. Und wir haben mal geschaut, wo könnte eigentlich die KI entsprechend ersetzen. Und das wird zum Beispiel bei der Automatisierung von Routineprozessen, also die KI kann übernehmen. So Dinge wie Buchhaltung, wie die Berichterstattung aus dem Bereich Human Resources, Aufgaben automatisieren und damit klassische SAP-Dienstleistungen ersetzen. Self-Service und Analytics, also KI ermöglicht Anwendern mittlerweile eigene Analysen zu fahren, generiert daraus automatisierte Handlungsempfehlungen. Auch alles Dinge, wo man früher eine SAP-Beratung dann entsprechend eingesetzt hat oder darauf zurückgegriffen hat. Und auch im Bereich Kundenservice und IT-Betrieb, KI-basierte Chatbots, automatisierte Systemmonitoring übernehmen Aufgaben im Kundenservice und in der Administration auch, die bisher SAP-Dienstleister erledigten. Also man sieht viele Felder, die einfach zukünftig womöglich von der KI dann übernommen werden.
Wir waren ja letzte Woche auf einer großen Fondsmesse in Mannheim und da war ja das auch als einer der Themen, ne, dass KI massiv disruptieren kann und disruptieren wird und schon disruptiert.
Ja, und da sieht man, ist zumindest im Moment das Narrativ, dass SAP da extrem leiden könnte oder von betroffen ist. Der CEO Klein bleibt trotz Kursrutsch, trotz optimistisch muss man sagen, hält an der KI- und Cloud-Strategie fest. Integration von Business AI in Cloud-Verträge, Fokus liegt auf Innovation. Trotzdem, ich sagte es, die Investoren überzeugt die KI-Erzählung bislang nicht so wirklich. Unsicherheiten bleiben schon hoch. Aktie ist unter Druck, Momentum ist negativ. Gestern wohl auch gut in die Woche gestartet mit plus 3, heute auch grün. Ich sagte es, 178 Euro ist aktuell der Wert. Aber im laufenden Jahr, muss man sagen, sind wir trotzdem zweistellig negativ, etwas über minus 10%. Auf 3 Jahre stehen plus 60%, aber Momentum ist auf jeden Fall mal nicht so dolle. Okay, das soweit zur SAP. Ich mache dann auch noch mal eben weiter mit Apple. Wir haben ein bisschen mehr heute, aber wir sind halt voll in der Berichtssaison. Gucken wir einmal auf Apple. Das ist auch super interessant. Das neue iPhone 17 hat für mega gute Verkaufszahlen gesorgt, vor allem im wichtigen chinesischen Markt, plus 38% im Umsatz, wo die Chinesen ja doch auch eigene Anbieter haben. Kaufen weiter iPhones. Konzernumsatz plus 16% auf 144 Milliarden Dollar. Gewinn ebenfalls um 16% gestiegen auf gut 42 Milliarden Dollar. In einem Quartal 42 Milliarden Dollar. Ich habe mal geschaut, um das mal in den Kontext zu setzen. Man könnte von diesem Quartalsgewinn 20 Kreuzfahrtschiffe der absolut neuesten Generation kaufen, 140.000 neue Ferrari A300.000 kaufen oder 93 Flugzeuge vom Airbus A380, also dem größten überhaupt. Ein Quartalsgewinn. ist einfach kompletter Wahnsinn. Und ich sagte, insgesamt das iPhone-Geschäft mit plus 23% auf 85,3 Milliarden Umsatz hat da nochmal extrem für diese Stärke gesorgt. Aktie honoriert das auch, steigt um 2% in der letzten Woche. Insgesamt in dem Umfeld, glaube ich, ganz ordentlich. Viele Analysten haben die Margenstärke, die robuste Geschäftsentwicklung nochmal hervorgehoben und auf der Basis auch die Einstufung nochmal angepasst. Zum Beispiel JP Morgan, die Aktie im Fair Value auf $325 gehoben haben. Und auch die DZ-Bank hat die Aktie weiterhin auf Kauf. Ich gucke nochmal eben, der Fair Value aktuell bei $300 bei der Apple. Wir sind im Moment ungefähr bei 260, also ein ganz schönes Upside-Potenzial, welches da auch nochmal da ist. KGV liegt um 30, würde ich sagen, also ja, nicht günstig bewertet, aber jetzt auch nicht mega teuer. Und was ganz interessant ist, da will ich zumindest nochmal kurz
drauf eingehen. Sagen, ich hoffe, du gehst nochmal auf dieses eigene Rennen, was Apple fährt im Bereich KI ein.
Genau, du hattest Meta, du hattest Microsoft, die alle, wenn du die Zahlen nochmal gerade hast, irgendwie 150, 200 Milliarden pro Jahr.
Ja, 135
Meta, genau, ja. Milliarden Dollar im Jahr in das Thema Rechenzentren, damit KI dann entsprechend investieren. Und da geht Apple einen ganz, ganz anderen Weg. Sie sagen, bei diesem Wettrüsten machen wir nicht mit. Da, wo die anderen eben diese irrsinnigen Summen investieren, sind wir relativ gemächlich dabei. Also wo, ist jetzt eine Quartalzahl, aber Microsoft Meta dann irgendwo bei 35, 40 Milliarden liegen, sind es bei Apple gerade mal gute 2 Milliarden. Ja. Die sagen also eher, ach, wir beobachten mal, wir investieren hier an dieser Stelle nicht so viel und versuchen dann an der passenden Stelle, wenn man soweit ist oder der Markt soweit ist, aufzuspringen mit den vielen Milliarden, die wir jetzt erstmal sparen.
Was denn in der Vergangenheit eher negativ ausgelegt wurde, auch der Aktienkurs dann auch gezeigt hat. Am Ende zeigt ja die Wahrheit, ne?
Ja, ist ganz anders als die anderen agieren und ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall zu beobachten. Ja. Man wird das erst in der Zukunft sehen, was dann die richtige Strategie ist. Aber Fakt ist, die können natürlich im Moment wahnsinnig viel Geld beiseite legen, wenn sie es dann an der passenden Stelle investieren. Und sehr, sehr gute Chancen haben, vielleicht auch als Gewinner aus diesem gesamten Rennen auch rauszugehen. Aber das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, das kann im Moment noch niemand vorhersagen. Wir haben es auf jeden Fall mit im Blick. Das vielleicht kurz zu Apple. Ich hätte noch viele mehr an Punkten, aber ich glaube, das reicht dazu.
Sollen wir im Anbetracht der Zeit vielleicht einfach das regionale Thema heute skippen, weil wir von der Folge, oder soll ich es nochmal machen? Dann
zwei, drei Sätze. Ich finde,
wir
schon mit zwei Fußball-Enthusiasten ersetzen, dann müssen wir auch bringen.
Ja, also wie in den heimischen in den heimischen Tageszeit zu lesen war, steigt der Coesfelder Boden- und Wandhersteller Parador als Sponsor beim Bundesligisten FC St. Pauli ein. Also wir waren ja letzte Woche in Mannheim und haben aufs Handy geschaut und dachten, interessant, ne?
Ja,
offiziell startet die Partnerschaft ab der Rückrunde, also jetzt, ab sofort. Parador wird dann im Stadion sichtbar sein und plant zudem gemeinsam mit dem Verein weitere Kommunikationsmaßnahmen sowie ein Projekt ab dem Frühjahr, das die Zusammenarbeit weiter vertiefen soll. Parador wurde 1977 in Coesfeld gegründet und ist heute ein international agierender Anbieter von hochwertigen Boden- und Wandbelägen. Das Unternehmen steht für Design mit Substanz, Langlebigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, Werte, zu denen dann auch der FC St. Pauli hervorragend passt. Und deswegen hat man da eine Kooperation gestartet, die aus meiner Sicht echt überraschend war, durchaus spannend war.
Finde ich auch.
Ja. Passt vielleicht ganz gut. Boah, jetzt kann ich ihn doch noch unterbringen. Wir haben heute den Tag der Eheringe. Eine ganz gute Kooperation. Die beiden Unternehmen, beziehungsweise der
Fußball. Die aus Gold sind auf jeden Fall in den letzten Wochen und Monaten eine Menge Mehrwert geboren.
So ist es.
Wenn sie gerade einen am Finger tragen. Ja.
Das soll es aber kurz und knapp.
St. Pauli, glaube ich, heute Abend auch noch im Pokal vertreten. Spielen in Leverkusen.
Gegen Leverkusen.
Wollen wir mal hoffen, dass sie auch insgesamt die Liga halten. Ich glaube, ein Verein, der die erste Liga auch extrem bereichert.
Leverkusen hat ja schwarz-gelb rausgehauen letzte Mal. Ne? Also.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das ist irgendwie verschwunden bei mir. Gut, aber passen. Schön, dass du es nochmal erwähnst, René.
Sehr gerne.
Wir gehen auf den Ausblick, oder?
Ja, wir Schalke haben jetzt auch eine kleine Krise. Aber komm, wir wollen jetzt hier nicht... nicht jetzt plaudern kommen, ja.
wir haben auch was die volkswirtschaftlichen Parameter angeht, die dann eine sehr, sehr volle Woche, also am Mittwoch, also morgen werden die Verbraucherpreise für den Januar für den europäischen Währungsraum bekannt gegeben. Schätzung liegt bei 1,8% nach 1,9% im Vormonat. Dann haben wir am Donnerstag die EZB-Zinssitzung. Da wird, du sprachst gerade über die FED, Non-Event, auch eher erwartet, dass es nicht so spannend wird. Einlagezins wird bei 2% verbleiben. Und dann haben wir am Freitag den US-Arbeitsmarktbericht, auch immer sehr, sehr interessant, gerade in der aktuellen Phase. Viel Bewegung drin.
Boah, ich sehe viel Gelb auf deinem Zettel.
Ja, Berichtssaison ist voll im Gange. Walt Disney hat, glaube ich, gestern die Zahlen bekannt gegeben. Die haben enttäuscht, minus 10%.
Zahlen waren gar nicht so schlecht, aber differenziert zu betrachten, aber minus 10%. Ja.
Genau. Dann haben wir heute am 3.2. eine AMD beispielsweise, eine Mondelez, PayPal, Pepsi oder auch Pfizer. Morgen dann mit Alphabet, vielleicht das Unternehmen der Stunde, auch was das Thema KI, Gemini angeht.
Natürlich hohe Erwartungen auch, ne?
Ja. Infineon, Novartis, Novo Nordisk morgen am 5. Februar, Amazon. Auch super spannend, auch einer von den großen.
Novo Nordisk hast du jetzt auch so übersprungen, auch durchaus spannend.
Ja, total.
Für Europa,
ja. sehr, sehr volatil, ne, gelaufen in den letzten Monaten, eher Richtung Süden.
Einen kleinen Turnaround jetzt hingelegt, mal schauen, was sie
Mit dem Admin-Präparat, was man dann jetzt auch oral einnehmen kann, aber ja, mal schauen. Amazon, 5. Februar, sagte ich gerade, Barrick Mining, Goldminen, natürlich ein Blick wert aktuell.
Wenn du vorhin über Momentum sprachst, durchaus auch eine Momentum-Aktie, ne?
Auch bei uns in der Vermögensverwaltung, die Goldminen ja ganz ordentlich vertreten, super Performance-Beitrag geliefert letztes Jahr. BNP Paribas, Fortinet, Linde sind noch mit dran am 5. oder auch Vinci. Und am 6.2. dann noch eine Biogen, eine Societe Generale oder Toyota auch. Also viele, viele mehr könnte ich aufzählen, aber das sollen mal die wichtigsten sein. Prima.
Das war's. René,
hast du noch was?
Nee, ich habe soweit nichts mehr, außer empfehlen Sie uns gerne weiter, abonnieren Sie uns, schreiben Feedback an podcast@fourprivatebanking.de und dann bedanken wir uns fürs Zuhören.
Gute Woche Ihnen.
Gute
Danke
Woche.
Sehr. Ciao, ciao. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.